Ich möchte nur eng spatten. Vater im Himmel, wir loben und wir preisen dich aus tiefstem Herzen. Und wir möchten alle Ehre und allen Ruhm dir geben, o Herr. Und jetzt öffnest du uns dein Wort, die Schrift, Herr. Und machst uns zu Bürgern des neuen Jerusalem. Ich preise dich dafür. Du bist ein wunderbarer Gott. Und hilf mir, ich möchte nichts zu viel sagen und nichts zu wenig. Herr, ich danke dir, dass du uns heute Abend dein Wort groß machst. Alle Ehre gehört dir. Amen. Freunde, jawohl, am letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, dass dieses Babylon, die große Stadt, jetzt gefallen ist. Meine Freunde. Und ich möchte heute Abend euch ein bisschen etwas sagen über diese Stadt. Die hat es gegeben, Babylon. Die Archäologen sagen uns, dass dieses Babylon, meine lieben Freunde, das siebte Weltwunder gewesen ist. Ich habe mir da zwei, drei Dinge aufgeschrieben. 100 Meter hohe Mauern. 25 Meter breit. 250 Türme. 100 auf jeder Seite, 25 Tore. Hängende Gärten. Das siebte Weltwunder. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, Freunde. Und dann auf der anderen Seite das Jerusalem. Zerstört. Die Mauern niedergerissen. Die hölzernen Tore verbrannt. Ein verängstigtes Volk, das zurückgeblieben ist, ganz wenige. Die meisten sind deportiert worden in 3 Deportationen, Freunde, nach Babylon. Und wir können uns kaum vorstellen, was das bedeutete für diese Menschen dort, wenn sie zurückdachten an ihre Stadt, an ihr Land. Wir können das so ein bisschen nachführen, wenn wir den 137. Psalm aufschlagen. Und ich lese hier ein paar Verse, die ersten 6. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Unsere Harfen hingen wir an die Weiden, die daselbst sind. Denn dort hießen uns singen, die uns gefangen hielten, und in unserem Heulen fröhlich sein. Singet uns ein Lied von Zion. Wie sollten wir des Herrn Lied singen in fremden Landen? Vergesse ich dein Jerusalem, so werde meine Rechten vergessen. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wo ich dein nicht gedenke, wo ich nicht lasse Jerusalem meine höchste Freude sein. Das ist ein Geheimnis, wisst ihr? Diese Verbundenheit von diesem Volk mit der Hauptstadt, mit ihrer Stadt, mit Jerusalem. Jetzt sind sie deportiert in dieser Weltstadt. Und jetzt denken sie daran. Und die Frage lautet, wie lange noch, Herr, wie lange noch müssen wir da sein? Aber die Stunde ist gekommen, da durften sie raus. Meine lieben Freunde, was ist nun Babylon? Was ist Babylon heute? es gibt ein Babylon der Endzeit. Und ich möchte das so nennen, Freunde, das ist das ganze teuflische Weltsystem, das aufgebaut wird durch den Geist des Antichristen. Es wird immer schlimmer, Freunde. Und plötzlich hieß es da für dieses Volk in der Gefangenschaft, ihr könnt jetzt nach Hause gehen, wieder zurück. Ein Edikt ist ausgesprochen worden. Und das war eine gewaltige Freude, aber Freunde, nicht für alle Menschen gleich. Nicht für alle Menschen gleich. Es sind nämlich nur wenige zurückgegangen. Die meisten haben sich vermischt, assoziiert. Das ist übrigens die größte Not des Judentums, dass sie sich mit anderen vermengen und dann ist dieses Volk nicht mehr als Volk präsent. Aber Freunde, es ist ganz wunderbar, wenn wir sehen, wie jetzt das Volk wieder zusammenkommt. Ich möchte euch einiges noch zeigen. Und zwar habe ich mir Seiten aufgeschrieben in meiner Bibel, die Seite 763. Und da haben wir etwas Gewaltiges, was ich euch sage. Stellt euch mal vor, aus der babylonischen Gefangenschaft kamen innerhalb von 100 Jahren nur ungefähr 60.000 Menschen zurück. Ein Überrest, ein heiliger Überrest, der plötzlich wusste, jetzt ist das Edikt gekommen, jetzt ist die Möglichkeit da, ich kann wieder zurückgehen. Und jetzt haben wir das neue Babylon, das die ganze Welt umfasst. Und da möchte ich jetzt auch noch ein paar Zahlen sagen, Freunde. Wisst ihr, ich denke jetzt an das 20. Jahrhundert. 1932, da wurde es komisch. In Deutschland, der Nationalsozialismus hat um sich gegriffen. Ich möchte sagen, Freunde, es war eine unwahrscheinliche Katastrophe, dieser Versailler Vertrag. Die Menschen waren auf der Straße mit den Kindern. Es gab keine Sozialversicherung, es gab kein Mieterschutz, es gab gar nichts. Sie hungerten. Und jetzt kommt einer und er kann fantastisch reden. Und jetzt sagt er, gebt mir 3 Monate Zeit. Das wird besser. Wenn er von diesem Versailler Vertrag sprach, hatte er recht, Freunde, das war schrecklich. Amerika hatte sich zurückgezogen. Die Engländer und die Franzosen, die wollten jetzt diese Deutschen fertig machen. Es war wirklich ganz, ganz furchtbar. Und jetzt waren diese Suppenküchen da. Und Freunde, man konnte da warme Suppe essen umsonst. Es war ganz unwahrscheinlich. Im Jahre 1932 gab es erst 175.000 Juden in Palästina. So hieß das heutige Israel, Palästina, eine große Gegend. 1933, das war jetzt das Schicksalsjahr in Deutschland. Viele haben jetzt gehört, was kommen wird. Und viele Juden sind aus dem Babylon Europas hinausgegangen. Jetzt gab es 227.000. 1934, Freunde, 307.000. 1935, 375.000. Und 1939 ist der Zweite Weltkrieg losgegangen. Da gab es 420.000. Und dann mache ich einen Sprung. 1946, da war jetzt der Krieg zu Ende, 1945, da gab es jetzt schon 675.000 in Israel. Und Freunde, 2008 waren es 5,5 Millionen, heute sind es ungefähr 9 Millionen. Israelis, das sind nicht alles ganz Juden. Es gibt da auch noch Araber, eine kleine Minderheit mit einem israelischen Pass. Raus aus diesem Europa. Raus ins gelobte Land, ins Land der Väter, ins verheißene Land. Und jetzt will ich euch etwas sagen. Wenn wir nach Israel schauen und diesen neuen Exodus erleben, die Menschen, die zurückkommen aus der ganzen Welt, die sogar, wenn der Flughafen gesperrt ist, landen dürfen, diese Menschen, die heim wollen, um zu Hause zu bleiben, dann sehen wir hier einen Auszug. Und jetzt möchte ich euch etwas sagen, Freunde. Wir leben heute in dieser Welt der Verwirrung, und für uns heißt es auch, ausgehen, ausgehen. Wir sind zwar noch in der Welt, aber meine lieben Freunde, wir sind nicht von der Welt. Babylon in der Endzeit, das ist das teuflische Weltsystem, das überhand nimmt. Und wir haben jetzt den Auftrag, uns rauszumanövrieren. Ja, wohin sollen wir gehen? Freunde, wir wollen uns nicht separieren, sondern wir sind ja Salz. Und das Salz gehört in die Suppe, wir sind Licht. Wir werden angestrahlt vom Herrn Jesus und wir dürfen dieses Licht reflektieren. Und wir sind hier als die fünfte Truppe. Wir warten auf die Stunde der Entrückung. Und ich freue mich darauf. Ich möchte jetzt einen Sprung machen in den Propheten Jesaja Kapitel 48. Jesaja Kapitel 48. Und hier lese ich von Vers 20 an. Geht aus von Babel, flieht von den Chaldäern, mit fröhlichem Schall. Verkündigen und lasset solches hören, bringt es aus bis an der Weltende, sprecht, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Also auch für uns heißt es, ausgehen aus Babylon. Wir gehören Jesus, du bist ein Sklave Jesu und wir sind Zeugen des Herrn. Und der Herr will durch dich wirken. Und jedes von uns hat eine Gabe bekommen von Gott. Und wir sind nicht nur hier zum Konsumieren, sondern, meine lieben Freunde, wir wollen das weitergeben. Und der Herr, der hilft uns. Und das wird ganz, ganz fantastisch. Ich möchte jetzt einen Sprung machen ins 52. Kapitel von diesem selben großen Propheten. Und hier lese ich von Vers 9 an. Da steht: Lasst fröhlich sein und miteinander rühmen das Wüste zu Jerusalem. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Nationen. das aller Weltenden sehen, das Heil unseres Gottes. Weicht, weicht, zieht aus von ihnen, zieht aus von dannen und rührt kein Unreines an. Geht aus von ihr, reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt. Denn ihr sollt nicht mit Eile ausziehen, noch mit Flucht wandeln, denn der Herr wird vor euch herziehen und der Gott Israels wird euch sammeln. Freunde, es kommt zurück, das Volk in das Land, das ihnen von Gott zugeschworen worden ist. Das ist etwas Gewaltiges. Das sehen wir heute. Ich möchte aber jetzt noch einmal zurückgehen. Wir haben ein wunderbares Buch, das Buch Nehemia. Es ist so interessant, wenn wir das lesen. Im Kapitel 1 zum Beispiel, wenn ich das aufschlage und hier den Vers 11 finde, dann steht hier, Vers 11, und da ich nach Jerusalem kam, das redet und sagt jetzt Nehemia, und 3 Tage da gewesen war, machte ich mich des Nachts auf. Und wenig Männer mit mir, denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott eingegeben hatte zu tun an Jerusalem, und war kein Tier mit mir, ohne das, darauf ich ritt. Und ich ritt zum Taltor in der Nacht und gegen den Drachenbrunnen und an das Misttor. Und es tat mir wehe, dass die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die Tore mit Feuer verbrannt. Und dann im Vers 15, und es tat mir wehe, und die Obersten wussten nicht, wo ich hinging oder was ich machte, denn ich hatte bis daher den Juden und den Priestern, den Ratsherren und den Obersten und den anderen, die am Werk waren, nichts gesagt. Freunde, plötzlich war dieser Mensch, dieser Mundschenk des Königs beauftragt, Babylon zu verlassen. Und stellt euch mal vor, jetzt hat er von diesem König alles bekommen, was er wollte. Plötzlich hat er gesehen, dieser Mensch, der ist ja krank, dieser Mensch, der ist schwermütig. Das Wort hat es noch nicht gegeben. Im Monat Nisan des 20. Jahres des Königs Artahastas, da Wein vor ihm stand, hob ich den Wein auf und gab dem König, und ich sah traurig aus vor ihm. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so übel aus? Bist du krank? Das ist nicht, sondern du bist schwermütig. Ich aber fürchtete mich sehr und sprach zum König, der König lebe ewiglich, sollte ich nicht übel aussehen, die Stadt, da das Begräbnis meiner Väter ist, liegt Wüste und ihre Tore sind mit Feuer verzehrt. Da sprach der König zu mir, was forderst du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels. Und Freunde, immer und immer wieder betet er. Ein Stoßgebet. Und plötzlich wird aus diesem Mundschenk einer, der das Volk ein gutes Teil des Volkes wieder zurückbringt. Die haben sich dann sehr vermehrt, Freunde. Ich möchte jetzt in die Offenbarung gehen. Da haben wir es jetzt mit diesem neuen, endzeitlichen Babylon zu tun. In Offenbarung Kapitel 18, da lesen wir Folgendes. Ich lese von Vers 4 an. Ich hörte eine Stimme vom Himmel, die sprach: Geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf dass ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen, denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Geht aus von ihr, mein Volk. Es ist eine Diskrepanz, Freunde. Auf der einen Seite wollen wir Licht und Salz sein und wollen den Menschen helfen. Auf der anderen Seite können wir uns nicht mit der Welt verbinden. Wir können nicht mitsündigen. Wir empfinden es, dass wir uns separieren müssen, dass wir auf ihn schauen müssen, dass wir Führung brauchen in unserem Leben, dass er uns den Weg zeigt, dass er uns, meine lieben Freunde, richtig voranbringt. Und das ist nun ein Grund, warum wir immer wieder beten müssen. Freunde, für alles ihn fragen müssen. Herr, was würdest du jetzt tun in meiner Situation? Hilf mir doch, inspiriere mich, segne mich, gib mir göttliche Weisheit, denn sie mangelt mir. Freunde, sie mangelt uns, diese göttliche Weisheit. Die brauchen wir. Wir müssen sie erbitten. Und wir brauchen diese Vernunft, Freunde. Und Gott muss es uns geben, von Fall zu Fall, immer wieder neu. Und dann brauchen wir die Agape, diese Liebe, die alles hofft, alles duldet und nimmer mehr aufhört. Das entspricht uns nicht. Das musst du auch wieder erbitten von Tag zu Tag, von Fall zu Fall. Und dann wirst du erleben, wie die Salbung des Heiligen Geistes auf dich kommt. Und wie du plötzlich spürst, wie der Herr dir hilft. Und dann fühlst du plötzlich, dass du ein Kind bist, ein Kind Gottes. Ich habe heute Morgen in Schaffhausen von dieser Kindschaft gesprochen auch. Meine lieben Freunde, wir haben einen gnädigen Gott. Wir haben es gesungen. Einen barmherzigen Gott. Einen Gott, der sich erbarmt. Und das Leiden auf dieser Welt, das hat ein Ende. Und ich freue mich, wenn ich daran denke, dass dieser Herr uns wunderbar hilft. Aus dem politischen Babylon, aus dieser heidnischen Weltherrschaft, aus der Weltreligion, die entsteht, Freunde, es ist ja egal, wie man diesem Gott sagt. Der kann auch Allah heißen, der kann andere Namen haben, die Götter der vielen Götter der Hinduisten, das ist alles Religion, alles gut. Freunde, hier in Bern gibt es sogar ein Haus, da ist alles da drin, alle Religionen. Weltreligion. Und wir erwarten Jesus. Und das ist der Grund, wisst ihr, Freunde. Wenn wir die Weltentwicklung sehen, wenn wir die politische Lage sehen, weltweit, wir gehen mit großen Schritten diesem Tag entgegen. Und ich freue mich jetzt, meine Freunde, dass ich nicht nur von dem allem zu reden habe, sondern ich möchte jetzt einen Sprung machen ins 19. Kapitel der Offenbarung. Ich hörte eine Stimme großer Scharen im Himmel, die sprachen: Halleluja! Heil und Preis, Ehre und Kraft sei Gott, unserem Herrn. Kraft, göttliche Dynamis. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Ich glaube, das müssen wir wirklich sehen, Freunde. Das müssen wir akzeptieren. Ich lese es noch einmal. Wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Dass er, und jetzt haben wir es mit dieser kommenden Weltreligion zu tun, dass er die große Hure verurteilt hat, welche die Erde mit ihrer Hurerei verderbte, und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Und sie sprachen zum anderen Mal Halleluja. Und der Rauch geht auf ewiglich. Und die 24 Ältesten und die vier Wesen fielen nieder und beteten an Gott, der auf dem Stuhl saß, und sprachen Amen, Halleluja. Und eine Stimme ging aus von dem Stuhl: Lobet unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, beide klein und groß. Meine lieben Freunde, das sind die Erlösten. Und ich hörte wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen Halleluja, denn der allmächtige Gott hat das Reich eingenommen. Besser übersetzt, Freunde, frei übersetzt, die Herrschaft angetreten. Das kommt. Freunde, und das ist der Grund, warum ich euch immer sage, dieses Leid und diese Not, das ist zeitlich begrenzt. Dieses Halleluja wird erschallen und der Herr wird Sieger sein. Und wir leben jetzt schon im Sieg dieses Gottes. Denn Jesus ist Sieger. Das dürfen wir wissen. Und stellt euch mal vor, wenn der Antichrist kommt, wenn sich die satanische Trinität offenbart, ich will gar nicht viel von der sagen, der Drache, der Teufel und dann nachher, meine lieben Freunde, der Antichrist, das Tier und dann der falsche Prophet, der Wunder tut, wenn das alles kommt, dann werden wir die Hochzeit des Lammes feiern, Freunde. Ich lese jetzt weiter. Ich komme jetzt zum Vers 7. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Charein, Agallion, freuen und fröhlich sein. Das kommt ganz selten vor, meine lieben Freunde, diese beiden Worte zusammen. Und dann geht es weiter. Und es ward ihr gegeben, sich anzutun mit reiner und schöner Leinwand. Die köstliche Leinwand aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die zum Abendmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Und ich fiel vor ihm zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Das Zeugnis aber Jesu ist der Geist der Weissagung. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, fiel, hieß treu und wahrhaftig und er richtet und er streitet mit Gerechtigkeit. Und jetzt wird er uns vor Augen geführt. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt viele Kronen. Und er hatte einen Namen geschrieben, den niemand wusste, denn er selbst. Und er war angetan mit einem Kleide, das mit Blut besprengt war. Und sein Name hieß das Wort Gottes, der Logos. Jesus, das Wort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und ihm folgte nach das Heer im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer und reiner Leinwand. Ich muss euch sagen, Freunde, wenn ich das in dieser Offenbarung Jesu Christi lese, dann bin ich tief bewegt und dann freue ich mich auf die Zukunft. Meine Lieben, hier unten, jawohl, da gibt es dieses und jenes. Wir wissen es, es ist nicht schön auf dieser Welt im Moment. Die Menschen haben wieder ganz Angst. Meine Freunde, dieses Corona, das mutiert immer neu. Und dann fragt man sich, nützt jetzt dieses Impfen oder wird das jetzt gefährlich? Die Menschen wissen nichts. Sie vermuten. Und jetzt sagt der Herr zu uns, fürchte dich nicht. Du bist mein Kind, du bist geborgen in meiner Hand. Ich will dir helfen. Entspann dich. Meine Freunde, ich muss unbedingt jetzt den Psalm 191 aufschlagen. Er gehört jetzt einfach dazu. Und wir dürfen uns das sagen lassen. Und wir dürfen es glauben, was hier steht. Nimm's auf. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Sitzt. Wir sind nicht unterwegs, wenn wir unter dem Schatten des Höchsten sitzen, Freunde. Dann sitzen wir. Und unter dem Schatten des Allmächtigen bleiben. Der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der schädlichen Pestilenz. Er wird dich mit seinen Fittichen zudecken und deine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken müssest vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pestilenz, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die im Mittage verderbt. Als mich jemand frug, haben Sie denn nicht Angst? Haben Sie denn nicht Angst vor dieser Impferei? Dann habe ich gesagt, ja, eines weiß ich, die Spätfolgen, die kennen wir noch nicht. Aber meine lieben Freunde, ich kann doch nicht 50 Jahre warten, bis ich die Spätfolgen kenne. Es gibt verschiedene Gründe, warum ich mich entschlossen habe. Meine Lieben, ich muss für die Menschen da sein. Ich muss ins Krankenhaus gehen dürfen, ins Altersheim. Da gibt es Menschen, die weinen vor Freude. Meine Lieben, ich denke jetzt da an einen Besuch, den wir machten bei der Therese Spichiger. Freunde, das war so etwas Wunderbares. die weinte vor Freude. Die Sonja und ich, wir dürfen rein, weil wir jetzt geimpft sind und ich bin noch Seelsorger mit meiner Bibel. Ich habe Menschen besucht. Und wisst ihr, jetzt habe ich ein ganz wunderbares Wort. In Markus Kapitel 16. Da steht Folgendes. Sie werden etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen nicht schaden. Das hat doch mit mir nichts zu tun. Ich bin da für die Menschen. Und ich möchte wieder nach Israel mit einer Gruppe und den Menschen das Volk zeigen und das Wunder Jerusalems, dieser neue Stadt, die jetzt entstanden ist da, wo es so schrecklich gewesen ist noch vor Jahrzehnten. Und ich möchte mich doch nicht fürchten. So sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Aber wisst ihr, Freunde, jedes muss das selber wissen, für sich selber. Aber ich bin doch nicht nur da für mich, sondern ich möchte den Menschen helfen können, sie besuchen können, hingehen können, mit der Bibel in der Hand, sie trösten. Und wenn ich jetzt an diese Therese Spichiger denke, sie war immer in unserem Gottesdienst, ein wunderbares Menschenkind. Ich habe sie also noch vor kurzem besucht mit der Sonja. Und dann hat sie etwas ganz Tolles gesagt. Ich will es euch verraten. Sie hat die Sonja angesprochen und hat ihr von mir gesagt: Gau, hast Sorg zu ihm. Ich freute mich. Das tut sie sowieso, die Sonja. Aber wisst ihr, da war eine Verbindung. Sie weinte vor Freude. Freunde, wir sind da für die Nächsten. Wir wollen sie lieb haben. Und der Herr wird alles wohl machen. Und wir verlassen Babylon. Wir wollen dienen. Und der Herr wird uns Gnade schenken. Und meine Lieben, diese Welt ist so, wie sie ist. Und die Menschen, die nicht mehr wissen, was kommt und was sie tun sollen, wenn sie doch nur wüssten, dass sie nichts wissen und dass sie anfingen zu beten und mit Gott zu reden, und zurückzufinden zum Worte Gottes, zur Wahrheit, das wäre doch so herrlich. Aber meine lieben Freunde, nein, wir werden das Hochzeitsmahl beim Herrn Jesus feiern. Und er wird kommen und er wird die Macht ergreifen. Und das Schönste, das erleben wir, das ist das tausendjährige Friedensreich Jesu Christi. Das wollte schon einer aufrichten, das tausendjährige Reich, Freunde. Es hat Gott sei Dank nur ganz kurze Zeit gedauert. Diese 1000 Jahre waren schnell vorbei. Und Freunde, wir wissen, unser tausendjähriges Reich, unser messianisches Reich, da wo Jesus dann auf dem Throne David sitzt, das kommt. Und da dürfen wir uns drauf freuen. Er wird's wohl machen. Und er ist jetzt dieser Gewaltige, der vor uns liegt. Ja, es klingt beinahe verwegen, Freunde. Ich habe es gedacht bei der Einleitung meines Bruders, wenn wir sagen, freut euch, frohlocket, seid glücklich, ich habe es euch gelesen. Das dürfen wir sein, das sollen wir sein, das müssen wir uns schenken lassen. Das will er uns schenken, wenn wir in ihm drin sind. Ich bin der rechte Weinstock. und mein Vater der Weingärtner. Eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jegliche, die Frucht bringt, wird er reinigen. Freunde, dann weint die Rebe. Mein Vater hat in den Reben gearbeitet als ganz junger Mann. Er hat mir das erklärt. In Wöwe, dort in dem Weinberg, wo er gearbeitet hat, hat gesagt, wenn wir diese Reben schneiden mussten, dann hat die Rebe geweint. Freunde, es ist so wichtig, er reinigt sie, damit sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir drin und ich in euch, gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber. Sie bleibe denn am Weinstock, genauso auch ich nicht und ihr nicht, es sei denn, ihr bleibt denn in mir drin. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Meine Lieben, wo ist unsere Frucht? Jetzt in dieser Zeit, wo die Menschen so Angst haben und nicht wissen, wie es weitergeht. Und plötzlich sagen sie mir, so viele, die telefonieren und die reden mit mir und sagen, die lügen uns doch an. Jetzt ist es doch nicht normal, dass jetzt das so schlimm ist, wie es noch gar nie war. Es sind doch sehr viele geimpft und so weiter. Dann sage ich ja, ich weiß es auch nicht, aber der Herr weiß es, er lässt es zu. Uns muss es zum Besten mitwirken. Wir wissen das noch nicht zu unterzubringen, zu begreifen. Aber er tut's und jetzt darf ich ruhig sein. Und ich bin in Jesus drin. Und das ist so wichtig, meine Lieben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir drin bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorren. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und müssen brennen. So ihr in mir drin bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Gleich wie mich mein Vater liebt, genauso liebe ich euch auch. Bleibet in meiner Liebe drin. Bleibet. Er der Weinstock, wir die Reben. Wir werden gereinigt, beschnitten, aus einem Grund, dass wir mehr Frucht bringen. Mehr, Freunde. Ich freue mich über jedes, das hier ist, und ich weiß, ihr bringt Frucht. Aber meine lieben Freunde, jetzt gibt es eine einzige Devise mehr. Und trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das muss kommen. Dieser Vers muss kommen. So wird euch alles andere zufallen. Du darfst entspannen, dich fallen lassen. Die Arme sind da. Und Freunde, wir dürfen Babylon verlassen. Ich meine, das ist ein inneres Verlassen. Wir sind noch mit beiden Beinen hier in dieser Welt, aber nicht von der Welt. Aber innerlich sind wir mit ihm verbunden, Freunde. Wir sind verwoben mit ihm. Betet ohne Unterlass. Seid alle Zeit fröhlich, sage Dank, alle Zeit für alles. Das sind diese Gebote, Freunde, die wir nicht halten können, die der Herr in dir und in mir wirken muss, wirken will. Ohne mich könnt ihr nichts tun, aber mit ihm können wir's. Und wir machen Fortschritte und wir wachsen. Wir können nicht bleiben, wie wir sind. Es muss sich etwas ändern in deinem und in meinem Leben. Und dann dürfen wir heilige Hände emporsenden und uns in den Riss stellen, meine lieben Freunde. Ja, für was das? Um das Gericht aufzuhalten. Zu sagen, Herr, hilf, Herr, lass wohl gelingen. Und ich darf euch etwas sagen, wir dürfen für unsere Jugend beten, für unsere Kinder beten, für unsere Enkel beten, wir dürfen beten, Fürbitte tun, welch ein Werk. Meine lieben Freunde, ich weiß, unsere Schwester da, die Therese Spicher, die war eine Beterin jedes Mal. Wenn ich sie besuchte, dann habe ich gesagt, du, wir beten für dich. Und sie hat gesagt, und ich bete für euch jeden Tag, das hat sie getan. Wir brauchen Beter. Und vielleicht sind einige, die leben deshalb so lang, damit sie beten können, damit die Beter da sind in dieser Welt, in dieser unwahrscheinlichen Welt, in der wir leben. Freunde, raus aus Babylon, raus in diese himmlische Schar. Und ich möchte das noch einmal sagen, wisst ihr, meine Freunde, wir hören den Herrn Jesus, wie er sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und als kleine Herde haben wir nur eine kleine Kraft. Philadelphia, nicht mehr Laodicea. Wir haben sein Klopfen gehört. Wir haben die Tür geöffnet. Er hat das Abendmahl mit uns gehalten. Ich mit ihm, er mit mir. Und jetzt darf ich zu Philadelphia gehören. Bruderliebe, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Meine Lieben, ich muss das so predigen heute Abend, weil ich so viel Furcht erlebe bei den Menschen heute. Ungewissheit, Angst, jetzt sind wir dann wieder eingesperrt. Können wir nicht mehr ins Büro, alle zu Hause, die Kinder zu Hause? Fürchte dich nicht, sei getröstet. Jawohl, sagt Jesus, in der Welt habt ihr Angst, aber sei getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und sein Sieg, meine lieben Freunde, sein Sieg ist unser Sieg. Und wir sind glücklich, dass wir nicht zu dieser Weltreligion gehören. Zu dem politischen Babylon. Zu dem geistlichen. Meine Freunde, das alles ist dann ohne Jesus. Aber du hast Jesus. Und mit ihm darfst du alles wagen und vorwärts gehen. Und er wird dir helfen. Amen. Vater im Himmel, ach, ich danke dir. Ich habe gar nicht gewusst, wie diese Predigt ausgehen wird. Aber ich durfte durch dieses Schneegestöber jetzt hierher fahren. Und die Sonja hat das so gut machen dürfen. Und Herr, wir sind pünktlich da gewesen und du hast meine Freunde hier hergelockt. Und Heiland, jetzt machst du uns so richtig glücklich. Herr, es kommt nicht auf die Umstände an, sondern auf dich, denn du bist der Geber des Glücks. Herr, dieser Josef, der war glücklich, als Sklave im Haus des Potiphars. Und er hat gesehen, der Segen ist auf diesem jungen Menschen. Und dann war er im Gefängnis und da war er glücklich. Denn dieser Oberste des Gefängnisses hat ihm alles übergeben und hat gesehen, der Herr ist mit ihm. Herr Jesus, das ist das Wichtigste. in meinem Leben und in dem Leben meiner Lieben. Jesus Christus ist da und er hilft und er segnet und er hält uns fest. Jesus, dir allein sei alle Ehre und dir, o Vater, sei gedankt für das Geschenk des Sohnes. Und wir rühmen dein kostbares Blut, das du vergossen hast, und stellen uns unter das Blut des Lammes. Und wir überwinden den Feind durch das Blut des Lammes, durch das Wort unseres Zeugnisses. Und Herr, wir haben keine Angst, wir lieben unser Leben nicht bis zum Tod, denn wir wissen, unsere Zeit ist in deinen Händen. Und dafür lobe ich dich. Du bist da. Und gib Gnade, dass kein einziges von meinen Lieben hier sich einsam fühlt. Allein sind wir oft, aber nie einsam, weil du da bist. Aller Ruhm und aller Ehre soll dir ganz allein gehören, du treuer, wunderbarer Gott. Halleluja. Amen. Wir wollen jetzt noch aufstehen zusammen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Und alle sagen Amen. Amen. Komme gut, Eider, Liebe. Danke noch auch für Zopfer, die wir dürfen einsammeln hinten. Gott mit euch. Und Kopf hoch. Jesus ist Sieger.